Um die Ausgaben zu decken, wurde eine einmalige Kronsteuer erhoben, die jedoch nur 500.000 Taler einbrachte. 3/5 dieser Summe wurden allein für die Krone der Königin ausgegeben und der Rest reichte nicht einmal für die Königskrone aus wertvollem Metall, die über und über mit Diamanten bedeckt war. Was die Feierlichkeiten insgesamt gekostet haben, ist schwer zu rekonstruieren, da keine Aufstellung aller Ausgaben überliefert ist. Man schätzt, dass die Zeremonie und die damit verbundenen Feiern summa summarum etwa 6 Millionen Taler verschlungen haben, das Doppelte der jährlichen Einnahmen der Hohenzollern. Die Krönung war noch in anderer Hinsicht einzigartig. Es handelte sich nämlich um eine maßgeschneiderte Zeremonie, die so gestaltet wurde, dass sie den Erfordernissen eines bestimmten historischen Augenblicks exakt entsprach. Der Gestalter war Friedrich selbst. Er legte jedes Detail persönlich fest, von den königlichen Insignien, den weltlichen Ritualen und der Liturgie in der Schlosskapelle bis hin zur Farbe der Gewänder der wichtigsten Akteure. Es gab einen Stab von Experten für monarchisches Zeremoniell. Der wichtigste von ihnen war der Dichter Johann von Besser, der seit 1690 als Hofpoet und Zeremonienmeister am Hofe Friedrichs diente und über die höfischen Traditionen in England, Frankreich, Deutschland, Italien und Skandinavien bestens Bescheid wusste. Die wichtigsten Entscheidungen jedoch traf stets der Kurfürst. Die so entstandene Zeremonie war ein einzigartiges Amalgam ganz bewusster Anleihen bei historischen Krönungen in Europa, teils aus jüngerer, teils aus älterer Zeit. Friedrich hatte bei der Ausgestaltung seiner Krönung nicht nur ästhetische Gesichtspunkte im Blick, er wollte zum Ausdruck bringen, was für ihn das Entscheidende an seinem königlichen Status war. Die Form der Krone, kein offenes Band, sondern eine gewölbte, oben geschlossene Metallkonstruktion, symbolisierte die allumfassende Gewalt eines Monarchen, der in seiner Person weltliche und geistliche Souveränität vereinte. Die Tatsache, dass sich der König im Gegensatz zur vorherrschenden Praxis in Europa im Rahmen einer eigenen Zeremonie selbst krönte und erst danach vom Klerus gesalbt wurde, betonte ebenfalls den autonomen Charakter seines Amtes und seine Unabhängigkeit von jeglicher weltlicher oder geistlicher Autorität, mit Ausnahme von Gott. Eine Beschreibung der Krönung von Johann Christian Lünig, einem anerkannten zeitgenössischen Experten für Zeremonialwissenschaft, erläutert die Bedeutung dieses Schritts. Könige, die von den Ständen das Reich und die Obergewalt empfangen, pflegen nicht eher als nach der Salbung mit Purpurkron und Szepter zu gehen, noch den königlichen Thron zu besteigen. Aber seine Majestät, die dero Königreich nicht durch der Stände noch anderer Vorschub erhalten haben, hatten dieser und dergleichen Übergebungen keineswegs vonnöten, indem sie ja durchgehends alle Regalien, Kraft ihrer Souveränität schon vorhin besaßen. Ihre Krönung und Intronisation konnte keine andere denn diejenige sein, welche sie selbst an sich und dero Gemahlin verrichteten.